Sonntagsgespräch.
Sonntagvormittag bei Radio L. Mein Name ist David Seele und meine Gäste sind heute die Landtagsvizepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz.
Hoi David, danke für die Einladung.
Und andererseits der Remo Loser, Mitglied vom Initiativkomitee Halbe Halbe.
Hoi David, auch von mir, danke schön für die Einladung.
Ja, wir sind mit dem auch schon beim Thema eigentlich. Halbe-halbe, heute geht es um die Verfassungsinitiative, die im Raum steht. Und zwar will ich ja die Vertretung von beiden Geschlechtern in politischen Gremien fördern. Bevor wir jetzt genauer auf die Initiative eingehen, möchte ich zuerst das Wort an dich richten, Gunilla. Seit 2017 hocken ja nur noch 3 Frauen im Landtag. Und eine davon bist du. Jetzt nimmt mich dort Wunder, was hast du in den letzten 3 Jahren können für Erfahrungen machen, jetzt gerade auch in jedem Kontext, in dem quasi Männerclub?
Ich habe das Gefühl, schon von Anfang an, dass ich ebenbürtig behandelt werde. Wir würden an unseren Aussagen gemessen, auch wir Frauen, möchte ich betonen. Und ich lasse mich natürlich auch nicht auf meine Frausein reduzieren. Für mich, ich will mit meinen Fakten und mit meinen Argumenten punkten. Und ich glaube, wenn die Männer das merken, dann wird man sehr schnell akzeptiert. Und die anfänglich noch ab und zu fallen gelohnten Sprüche, würden jetzt auch nochmal gemacht, wenn man zu ihnen an den Tisch herkommt.
Aber ist es schwieriger gewesen, um sich die Akzeptanz zu erkämpfen in dem Fall?
Es kann man, glaube ich, so nicht sagen. Wir haben natürlich ziemlich viel miteinander gekannt. Man hat vorher schon miteinander geredet. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie als Frau hätte müssen erkämpfen. Ich bin gleich akzeptiert worden. Und wenn du so das Frau-Mann-Schema willst, ansprechen, ich habe erst das Gefühl, dass man so in die Gruppe VU oder FPP oder du geschoben wird oder ob man für etwas dafür ist oder etwas dagegen, aber nicht, ob das eine Frau oder ein Mann sieht.
Okay, es ist jetzt auf den Kreis vom Landtag bezogen gewesen. Wie ist es von außen? Also dort werden ja sicher auch gewisse Erwartungen angerichtet. Vielleicht auch noch mehr, wenn es halt nur so wenig Frauen gibt, dass jetzt andere Frauen oder gewisse Gruppierungen das Gefühl haben, ja, weil du eine Frau bist, müsstest du jetzt ja die und die Position vertreten. Wie gehst du mit dem um?
Ja, es ist schön, dass du das ansprichst. Es ist mir ein Anliegen, dass ich da mal etwas dazu sagen darf. Weil seit der Diskussion von hohen Quoten, wo ich ja bekanntlich dagegen war, habe ich sehr viel Angriff müssen über mich ergehen lassen. Ich bin auf Social Media ziemlich unter der Gürtellinie noch angegriffen worden. Ich habe dort dann gesehen, so jetzt bin ich glaube ich in der Politik angekommen. Man kämpft am Anfang mit gewissen Stimmungen, weil man es einfach nicht wahrhaben will. Weil ich bin ja nicht gegen die Frauen. Ich bin dafür, dass Vereinbarkeit Familie und Beruf mal endlich einem guten End zugeführt wird. Ich bin dafür, dass man mehr Teilzeitstellen schafft, etc. etc. Und die gewissen Gruppierungen haben, glaube ich, immer das Gefühl gehabt, dass ich mich gegen Frauen auflehne und habe dann auch immer wieder mit diesen Sprüchen kämpfen. Mittlerweile tue ich das ignorieren. Sie sind auch weniger geworden, aber ich habe das traurig gefunden, dass ich nur von Frauen angegriffen worden bin, wenn ich mich bei Frauenthemen negativ geäussert habe. Wenn ich jetzt eben wie für Quoten, wenn ich da nicht dafür bin.
Also der Grund, warum wir da hocken, ist ja, dass es so wenig Frauen im Landtag gegeben hat bei den letzten Wahlen. Du hast jetzt eh schon angesprochen mit hoher Quote. Dort hat sich der Verein gegründet, der eine Geschlechterquote möchte einführen für politische Gremien. Und aus ihrer Arbeit aussen hat sich dann irgendwie die Erfolgsinitiative, die heute das Thema ist, ergeben. Ist es zwar eine andere Gruppierung auch wieder, aber trotzdem, es kommt von dort her, gibt auch personelle Überschneidungen. Halbe-halbe möchte ich in die Verfassung schreiben, ich darf schnell den Satz zitieren, die angemessene Vertretung von Männern und Frauen in politischen Gremien wird gefördert. Jetzt, Remo Loser, du bist Teil von dem Initiativkomitee. Mich nimmt jetzt dort Wunder, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Weil du bist jetzt gerade bei der ganzen hohen Quote-Angelegenheit, bist du gerne die Erscheinung getreten eigentlich?
Nein, da bin ich auch nicht involviert gewesen. Also ich bin zu einem späteren Zeitpunkt dazu gekommen. Und zwar nach dem Zeitpunkt oder nach dem Entscheid, der getroffen worden ist, dass man die Verfassungsinitiative machen möchte, lancieren möchte. Also der ganze Prozess, Meinungsbildungsprozess, jetzt, wo in dem Verein hohe Quote passiert ist, bin ich nicht involviert gewesen, eigentlich ein grosser Teil vom Initiativskomitee nicht. Und ich denke, es ist schon ein Punkt, wo, wenn man das nochmal aufgreifen möchte, eigentlich mit Vertretern vor hohe Quote diskutieren müsste oder Werdegang, wo sie hatten. Das ist meines Wissens ein sehr grosser, langer Prozess gewesen, wo sie da durchgemacht haben, einen sehr intensiven auch, glaube mit auch intern einige Diskussionen, wo sie schlussendlich auf den Punkt gekommen sind oder zur Lösung gekommen sind, dass sie gesagt haben, wir möchten Abschied nehmen von dieser Quote und uns fokussieren oder konzentrieren auf den Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt.
Oder? Hast du für dich ein Erlebnis gehabt, weißt, wo dir gesagt hat, ja, da möchte ich jetzt dazugehen? Oder hat es irgendwie einen Auslöser gegeben, dass du gesagt hast, jetzt setze ich mich für das ein?
Ja, der Auslöser ist eigentlich meine Erfahrung in den letzten Jahrzehnten, und zwar eigentlich primär im Arbeits- und im Familienumfeld oder im Freizeitumfeld, wo ich einfach festgestellt habe, dass ich ihr Zusammenarbeit mit Frauen und Männern zu sehr guten Lösungen kommen. Also das offene Geheimnis, wo wir ja wissen, dass gemischte Gremien schlussendlich zu besseren Lösungen kommen, weil sie von unterschiedlichen Aspekten das anschauen können, das hat mich überzeugt und an dem bin ich gefolgt. Vielleicht, wenn ich dort noch öffnen kann, es ist der Punkt, dass man das ja in der Wirtschaft selber unterdessen schon realisiert hat. Also Stichwort gläserne Decke, wo man herausgefunden hat, dass der Durchfluss der Frauen insbesondere in der Management-Ebene noch nicht so ist, wie man das gerne möchte, aber eben was, dass die gemischten Teams bessere Lösungen bringen und damit auch Mehrwert für die Unternehmen bringen, dass man dort jetzt hergegangen ist und angefangen hat, zu schauen, dass die gläserne Decke brüchiger wird.
Das kennen wir durchaus in die Argumentation. Jetzt aber die Initiative selbst, also das zielt jetzt ja effektiv ab auf eine Verfassungsänderung. Ich habe den Satz vorher vorgelesen, den ihr dort gerne hinschreiben möchten. Kannst du uns dort genau erklären, was ihr euch wirklich am Schluss erhofft und was der Satz bewirkt?
Ja, und ich glaube, dort muss man nochmal einen Schritt durchgehen, weil die Initiative selber ist eigentlich ja nur die Massnahme. Aber relevant ist ja eigentlich die Idee dahinter, was man denn erzielen will schlussendlich. Und ich kann es zusammenfassen im Sinne von einer Chancengleichheit. Es ist wie, wenn ich an einer Wand ein Bild aufhängen will und ich brauche den Bohrer fürs Loch. Oder? Und die Initiative ist eigentlich der Bohrer, der uns das Loch macht, damit man nachher kommt, die Chancengleichheit aufhängen. Und eigentlich müssten wir heute darüber diskutieren, über die Chancengleichheit und nicht über die Massnahmen selber, was wir natürlich auch noch hören. Aber relevant ist eigentlich, dass es um die Chancengleichheit geht, wo wir über Gleichberechtigung rausgehen, die wir jetzt haben.
Okay, ihr habt es auf jeden Fall geschafft, um mal genug Unterschriften zusammenzubringen, dass die Initiative zustande gekommen ist. Und im ersten Schritt wird jetzt die ja im Landtag besprochen, im März. Dort muss man jetzt, glaube ich, kein grosser Prophet sein, um zu sagen, es wird dort schwierig. Also es wird dort sehr wahrscheinlich keine Mehrheit geben. Gunilla, du hast mir im Voraus schon gesehen, du wirst dagegen stimmen. Kannst du vielleicht erklären, warum du Nein siehst zu dieser Initiative?
Also ich möchte ganz am Anfang sagen, dass ich natürlich die Intention, die die Initianten haben, für absolut richtig erachte. Es muss mehr Frauen in den politischen Gremien vertreten sein, aber der Weg, wo die Initianten gehen, ist für mich nicht der richtige. Und darum würde ich dann im Landtag Nein stimmen. Ja.
Der Weg ist nicht der richtige. Was also, genau ist dort dran nicht richtig für dich?
Es gehört für mich nicht in die Verfassung, der Artikel. Weil wir haben den Gleichheitssatz, möchte ich nicht so vorlesen. Es ist erstockert drüber. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Und von mir aus gesehen ist dort eigentlich alles beinhaltet, was man mit dieser Gleichstellung bewirken kann. Die ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in politischen Gremien wird gefördert, ist für mich ein Artikel, der nicht greift. Es ist für mich also ein zahnloser Verfassungsartikel, ein toter Artikel. Und ich bin, vielleicht als Juristin, habe ich das Gefühl, man muss die Verfassung nicht überfüllen. Ich bin mehr ein Verfechter von der aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzung, von Kampagnen oder ja, etwas in dieser Richtung. Auch hohe Quote hat das Ganze angestoßen. Man redet über die Untervertretung der Frauen. Aber für mich gehört der Zusatz nicht in die Verfassung, weil er eben, ich weiß nicht, ob der Remo vielleicht mir dort noch eine Antwort geben kann, aber für mich ändert sich nichts, ob jetzt der Artikel drinnen steht oder nicht. Und sonst hätte ich gerne vom Remo hören, was sich ändert, wenn der Artikel jetzt in die Verfassung aufgenommen wird.
Uns ist das Ziel wichtig, nämlich ein ausgewogenes Verhältnis von Mann und Frau in politischen Gremien. Wie man das erreichen, kann man auf unterschiedlichen Wegen machen. Das kann man machen, auf der Gesetzesebene beispielsweise. Dann muss man aber konkret Massnahmen schon definieren. Und unser Ansatz, das in die Verfassung aufzunehmen, widerspiegelt ja die Idee, dass die Massnahmen selber, die konkreten Massnahmen, in einer gesellschaftspolitischen Diskussion erörtert werden müssen. Und der Landtag ist ja unsere Stellvertretung. Also schlussendlich ist es am Landtag, an der Regierung und der Gesellschaft, entsprechende Massnahmen zu definieren. Die Massnahmen kommen von sehr, sehr weich bis hart sein. Aber das, welche Massnahmen das man machen möchte, ist eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung und ein Prozess.
Ich habe jetzt das Gefühl, ihr nehmt euch wie aus der Verpflichtung, da wirklich Massnahmen vorzuschlagen und zu sagen nur, man muss, aber wie ihr es denn machen? Oder wie ihr es ermöglichen? Es ist dann eure Sache. Ihr nehmt euch von mir aus gesehen, nehmt ihr euch wie aus der Verantwortung raus. Weil ich meine, alles, was man versucht ja jetzt schon alles. Ich meine, du bist noch nie in einer Findungsgruppe, sehe ich mich jetzt an für Gemeinderat oder Landtagswahlen. Man sucht händeringend Frauen. Aber man kann sie nicht zwingen, zum ein Amt zu übernehmen. Man kann sie nicht zwingen, sie als Kandidat zur Verfügung zu stellen. Darum, ich verstand das Ziel, wie du siehst, sind wir uns einig. Aber der Weg über den Verfassungsartikel ändert bei mir jetzt nicht wirklich, dass man dann mehr Frauen kann gewinnen kann.
Also vielleicht nochmal zurück, warum dass wir das über die Verfassung machen möchten. Es geht eigentlich in das, was du vorher gesehen hast. Wir sehen in Ergänzung Verfassung der Gesellschaftsanspruch, damit wir da etwas ändern möchten. Und das ist das Übergeordnete, wo wir als Teil der Gesellschaft einbringen möchten. Welche Massnahmen, das ist eine gesellschaftspolitische Diskussion und die möchten wir jetzt noch nicht führen. Also die möchten wir nicht
mehr führen. Die wird ja schon geführt.
Die wird geführt im Sinn, nur es ist bis dato eigentlich noch nicht sehr viel passiert. In dem Sinn, also wenn wir zurückschauen auf die letzten Jahre, wie die ganzen Kommissionen so besetzt gewesen sind, oder, dann ist der Prozess noch nicht sehr, sehr weit fortgeschritten.
Darf ich dich dort unterbrechen? Es ist eine kleine Anfrage im 2017 gestellt worden, betreffend Bestellung von verschiedenen Kaderpositionen von öffentlich-rechtlichen Unternehmen. Und da hat man wirklich geschaut, dass Frauen sich bitte melden. Und ich habe mittlerweile mal nachgefragt bei der Regierung. Und es ist ja so, dass sich die Frauen sozusagen nicht melden auf die Positionen. Jetzt kann man sie zwingen, wenn man den Verfassungsartikel eingeführt hat? Oder wie geht man dem vor? Ich meine, es muss immer noch der Wille der Frauen auch da sein, dass sie sich zur Verfügung stellen. Oder dort ist, ich habe das Gefühl, dort ist das grosse Hindernis, dass man nicht genug Frauen findet, die sich zur Verfügung stellen. Und ich kann dir sagen, jede Frau, die sich bewirbt, wo die entsprechenden Qualifikationen hat, wird mit offenen Armen empfangen.
Ich glaube, dort muss man aber mal ein Missverständnis mal wirklich an den Akt legen. Also das Liechtenstein-Institut hat da mal so eine Umfrage gemacht oder eine Erhebung gemacht. Oder? Und sie sind draufgekommen, dass eigentlich im Land rund 3'000 Frauen sich politisch gern engagieren und sind rund etwa 4'500 Männer, die sich gern engagieren. Also dass Frauen sich nicht engagieren möchten, das stimmt so nicht.
Also engagieren oder interessieren?
Sie interessieren sich und täten sich engagieren, wenn denn die Rahmenbedingungen stimmen täten, damit sie das so könnten. Oder? Und dann bin ich bei dem Punkt, wo man eigentlich eben diskutieren muss, wieso dass Frauen eigentlich eben sich nicht bereit erklären, zum Teilnehmen, sei das bei einer Wahl oder sich so zur Verfügung stellen kann. Oder? Und dort ist in den ersten drei Punkten ist drin, dass sie eigentlich, dass nicht zu viel Machtpolitik ist, dass sie eigentlich lieber Sachpolitik möchten und die bevorzugen täten. Das könnte man natürlich ändern, wenn mehr Frauen in diesen Gremien wären, dann würde das automatisch ändern.
Es ist jetzt schon möglich, Sachpolitik machen. Entschuldigung. Also ich mache nur Sachpolitik.
Richtig, aber ich tue nicht warten, sondern das ist das, was Frauen als erstes Argument gesetzt hat, warum man sie nicht eingeht. Und das kann man aufgreifen, wenn man der Frauen entsprechend entgegenkommt oder eben mehr Frauen drin werden.
Also dann willst du, Entschuldigung, den Männern vorschreiben, wenn du ja, da sprichst du ja die Männer an, dann willst du den Männern vorschreiben, wie sie Politik zu machen haben. Nein, also sie dürfen nur noch Sachpolitik machen, weil sonst haben wir keine Frauen im Landtag.
Jetzt hast du mich falsch verstanden. Also mir geht es nicht darum, sondern ich habe einfach gesehen, das ist der erste Punkt gewesen, wo die Frauen davon abhalten, oder? Und jetzt kann man ja hergehen und sagen, ja, dann ist das so, dann brauchen wir die Frauen nicht. Auf der anderen Seite wäre es spannend, um das vielleicht einmal aufnehmen können und schauen, was kann man machen, damit sich Frauen trotzdem melden, weil relevant sind eigentlich dann die nächsten zwei Punkte, oder? Dass sie sagen, ja, ich habe eine familiäre Belastung, zum Beispiel, oder? Oder der nächste Punkt ist, dass sie sagen, ich habe bereits eine grosse berufliche Belastung. Das sind die Hauptgründe, warum das Frauen nicht teilnehmen. Es sind nicht alle wahrscheinlich in dieser Position, wie es eben Gunilla gesehen hat, dass sie jetzt hier teilnehmen kann an dem politischen Prozess. Oder? Also du hast für mich jetzt, wenn ich das so anschaue, du hast so vier Punkte erfüllen können. Oder? Zum Ersten bist du nämlich politisch interessiert gewesen. Das ist schon mal die erste Relevanz gewesen, weil wenn du nicht politisch interessiert wärst, hättest du dir die Zeit nicht nehmen.
Gunilla schüttelt dort schon den Kopf.
Also ich bin
schnell fertig. Ja. Der zweite Punkt ist, du hast familiär und der dritte Punkt, du hast beruflich die Rahmenbedingungen so gehabt, dass es dir möglich gewesen ist, die an einer Wahl zu stellen. Und dort möchte ich vielleicht einfach schnell...
Jetzt möchte ich kurz noch schnell Gunilla schon fragen. Also, du hast ja beim ersten Punkt den Kopf
genau geschüttelt. Also, ja, es ist schön, dass du mir so einordnest, aber du möchtest jetzt wirklich etwas dazu sagen. Ich war ein absoluter Quereinsteiger gewesen. Ich war vorher in keinster Weise politisch aktiv gewesen. Es ist einmal zum ersten Punkt. Also ich bin nicht irgendwie in Erscheinung getreten politisch. Also man hat gerne gewusst, wie ich politisch agiere. Zum zweiten Punkt, ja, familiär habe ich eine grosse Unterstützung von meinen Eltern, Schwiegereltern, meiner Schwester und natürlich auch von meinem Mann. Das kann ich wirklich unterstreichen. Aber es ist auch so, dass ich für einen Landtag vom Abend um 9 Uhr bis am Morgen um 1 oder 2 Uhr arbeite. Und das kann jede Frau, wenn sie es wirklich will. Ich habe am Tag meine Kinder, ich habe den Haushalt und tue am Abend und in der Nacht arbeiten. Und ja, beruflich arbeite ich nicht viel. Ich arbeite 40%. Teilzeitstellen haben wir zu wenig. Es ist ja so. Aber es gibt einige Frauen, die Teilzeit arbeiten, die Kinder haben. Und wo dann das Argument für mich nicht zählt, dass man wegen Familie und Beruf nicht ohne ein politisches Amt annehmen kann. Ich verzichte auf meine Hobbys, ich verzichte auf Freizeit. Und das möchte ich einfach mal noch gesehen haben. Dass man, weil es tönt jetzt gerade so, wie wenn ich der absolute Luxus hat, dass ich mich gerne nicht um irgendetwas kümmern muss, sondern dass mir eine Art alles gemacht wird.
Also du siehst eigentlich, es ist eine Frage der Prioritäten. Es hört man auch durchaus auch bei Männern, die im Landtag sitzen.
Definitiv.
Und was man vor allem auch gehört hat, hat es auch schon eine vereinzelte Berichterstattung darüber gegeben, dass die Belastung halt auch immer grösser wird im Landtag. Jetzt, wenn wir mal konkret bleiben, dort, Remo, wenn du siehst, dort, man muss halt Massnahmen ergreifen, und es kann dann ja in verschiedenen Bereichen sein, wenn das so in der Verfassung stehen würde. Wäre es dort zum Beispiel, dass auf das Mal ein Landtagsabgeordneter kommt und sagt, aber hey, in der Verfassung steht, man muss das fördern, die Vertretung, und das ist nur möglich, wenn der Landtagsjob zum Beispiel mehr bezahlt wird, wenn es dort mehr Geld dafür gibt, weil dann kann ich reduzieren von meinem 100%-Job oder so Sachen. Es ist oft an mich herantreten worden, eine Sorge jetzt eigentlich, dass man dann aufs Mal kommt und mit ihrer Argumentation gewisse Massnahmen erzwingt in dem Sinn.
Die Reaktionen haben wir natürlich auch schon gehört, aber die sind aus meiner Sicht nicht ganz konsistent oder sie sind für mich nicht ganz nachvollziehbar. Wenn wir mit dieser Initiative die Massnahmen umsetzen wollen, wo wir vorgeschlagen haben, damit man zu dieser Chancengleichheit kommt, dann ist es nachher schlussendlich immer am Schluss am Landtag oder am Volk über eine Massnahme zu entscheiden. Und damit hat das Volk immer bei jeder Massnahme, bei jedem Vorschlag, der kommt, das letzte Wort. Und darum ist die Angst auch nicht da, dass irgendjemand irgendetwas machen kann und irgendetwas durchdrücken kann, aufgrund von dem Passus, dass wir eine ausgewogene Vertretung fördern möchten.
ich habe dort nicht dazu gekriegt, unabgekommen zu sagen, das muss man per Verfassung erfüllen. Weil also dort hat ja die Regierung, wo sie die geprüft haben, die Initiative, haben sie auch gesehen. Sie hat einen Vorschlag, dass man das ins dritte Hauptstück der Verfassung hier schreibt und nicht ins vierte. Es wird jetzt sehr juristisch und ich bewege mich selber auf dünnem Eis dort. Aber ich habe das so verstanden, dass eigentlich im vierten Hauptstück die Grundrechte stehen, wo man den auch einklagen könnte. Ist es jetzt vielleicht, muss man dort die Gunilla auch noch befragen, aber ist es nicht der Fall, dass ich nachher sagen kann, Moment, in dem Fall wird verhindert, dass ich mich politisch betätigen kann, weil ich zum Beispiel keinen bezahlten Elternurlaub habe und dass er den mit dem erzwingen könnte?
Also ich bin nicht Jurist, und wenn man nachher vielleicht Gunilla fragen, aber die Juristen, die hinter dieser Initiative stehen und das geprüft haben, die haben eine klare Meinung dazu. Und die sagen klar, nein, es ist nicht so.
Es ist ja eine Überlegung, die die Regierung hier gemacht hat, dass man das, der Text im falschen Hauptstock eingegliedert hat. Und zwar haben ihr ja im vierten Hauptstock von den allgemeinen Rechten und Pflichten der Landesangehörigen eingegliedert. Und sie haben dann eine Art vorgeschlagen, ob man sich nicht überlegen könnte, das ins dritte Hauptstück zu tun von den Staatsaufgaben. Ich habe mir das so angeschaut und meine Überlegungen sind da einfach gewesen, dass, nehmen Sie die her, David, beim vierten Hauptstück steht zum Beispiel drin Pressefreiheit. Du gehst her, schreibst einen Artikel und weißt, ich habe Pressefreiheit. Du kannst das direkt umsetzen. Euren Artikel aber, oder euren Zusatz, wo ja lautet, die ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in politischen Gremien wird gefördert, ist jetzt nicht etwas, wo ich mir direkt aus der Verfassung ziehen kann, sondern es ist eigentlich eine Aufgabe, die der Staat erst umsetzen muss. Darum ist die Überlegung von der Regierung, das ist jetzt einfach meine Interpretation, dass man das ins andere Hauptstück eintut. Vom juristischen her, ob man es einklagen kann oder nicht, habt ihr eure Juristen, die der Ansicht sind, dass man das nicht kann? Ich habe schon mit Juristen geredet, die sagen, es ist ganz heikel. Man kann es noch nicht sagen, ob es nicht auch wirklich einklagbar ist. Dort wird sich, oder tät sich wahrscheinlich erst sagen, wenn sich der Verfassungsartikel wirklich denn, an dem Ort befindet, wo ihr ihn hinhaben möchtet.
Zwei Juristen, drei Meinungen in dem Fall. Wir sagen, man kann es nicht einklagen. Die andere sagen, man kann es einklagen. Mich tät jetzt wundern, aus Sicht eines Befürworter. Was bringt es eigentlich, wenn man es nicht einklagen kann?
Ich glaube, wir müssen uns dann irgendwo noch mal ein bisschen lösen aus dieser juristischen Diskussion, weil es ist eine hochkomplexe Diskussion. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob das wirklich das ist, was unsere Hörerinnen und Hörer hören wollen, also eine juristische Abhandlung, oder ob es denn nicht einfach wirklich darum geht, was ist der gesellschaftliche Mehrwert von deren Initiative.
Gott, das macht, Entschuldigung, dass ich unterbreche, es macht für die Leute natürlich einen grossen Unterschied, ob man sie einklagen könnte, letztlich oder nicht.
Es ist eigentlich das Thema, also bei den Gegnern, aber was mir eben ist, bei den Befürwortern auch, weil wenn ich jetzt dem zustimme, weil ich das gut finde, dann möchte ich ja, dass es was nützt, oder? Dass es ja, dass ich auch wirklich nachher sagen kann, und jetzt machen sie aber. Was ist, wenn man es nachher, wenn man es jetzt ignorieren könnte? Wenn es der Landtag am Anfang März Nein dazu sieht und das Volk sieht dann ja und nachher ignoriert es der Landtag gleich weiterhin und auch die Regierung. Und, oder es ist so jetzt meine Überlegung.
Ja, es ist sehr, ich finde es sehr eine abstrakte Diskussion, die wir im Moment führen, weil es ist genau das, was das dann bedeutet, dass die Regierung die in einer Volksabstimmung beschlossene Förderung nicht umsetzt. Und das wäre dann selbstverständlich durchaus eine Diskussion, die man führen müsste. Was passiert denn? Und dann wäre es natürlich in jedem Sinne eine gewisse Einsprachmöglichkeit. Aber nicht, und das möchte ich betonen, nicht die ausgewogene Vertretung, sondern dass es nicht gefördert wird. Die Aussage von dem Satz, den wir einführen möchten, ist, dass es eine Förderung gibt. Und nur eine Nichtförderung könnte man dann aufgreifen.
Die Förderung, Nichtförderung. Genau das ist der Punkt, wo ich eben jetzt wirklich auf beiden Seiten Befürworter und Gegner wahrnehme, dass man nicht so recht weiß, was ist gemeint mit Förderung. Und das sind natürlich die Massnahmen, also so wie ich die auch verstanden habe, eingangs, Familie und Beruf, dort eine Vereinbarkeit herstellen, wenn es geschafft wird, was ja sowieso gesellschaftlich von einem Wert wäre. Aber für mich eben, ist die Frage, die ich gesehen habe, wo fängt das an, dass man nachher sagt, das tut der Staat da nicht fördern?
Das ist ja nicht die erste Förderung, die man in der Verfassung definieren sollte, oder? Es kommt niemandem zu Sinn, irgendeine so eine Diskussion zu führen über die Förderung, die wir haben im öffentlichen Schulwesen oder im öffentlichen Gesundheitswesen. Oder? Das ist ja der gleiche Aspekt dort. Und dort hätten wir die Diskussion nicht führen. Der Grund, warum dass wir jetzt sagen, dass wir uns fokussieren auf die politischen Gremien, ist ganz mit einer anderen Ausgangslage natürlich. Oder? Dort ist es darum gegangen, dass man definieren konnte, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen wollen und wer unsere Zukunft gestalten soll. Und die Idee ist ja, dass man das gemeinsam macht. Und das Ziel, wie wir eingangs von dieser Diskussion gesehen haben, ist eigentlich das Gleiche. Schlussendlich ist es ja dann auch eine Hilfestellung für Männer. Also wir reden ja geschlechterneutral von einer ausgewogenen Verteilung. Und das ist im Moment natürlich eher wahrscheinlich mit Blick auf mehr Frauen in den Gremien und weniger Männer. Aber das kann sich ja mal ändern. Respektive es gibt natürlich Bereiche, wo es jetzt schon ist.
Bei uns also, der Gemeinderat ist ein Beispiel.
Zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Aber wie wir zu dem sind, dass es jetzt dort so eine Vertretung hat, ist ja eigentlich auch noch spannend.
Ja. Es möchte ich gerade aufgreifen, Remo, weil es ist eben genau das, was ich eben dann, wo ich ein Verfechter davon wäre, und zwar von gewissen Kampagnen, wie jetzt in der Schweiz Helvetia ruft, oder es gibt in Amerika und ich glaube Australien gibt es noch die Emily's List, wo mit Mentoring-Programm oder auch Spendenprogramm das Ganze unterstützt, dass Frauen eher die Chance haben, zum sich für ein politisches Amt zu bewerben. Ich bin aber nach wie vor überzeugt, der Zusatzartikel, eben die ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in politischen Gremien wird gefördert. Das ist so einseitig auf Politik bezogen, dass es für mich nur schon von ihm her nicht in die Verfassung gehört. Ihr vergessen da die wirtschaftlichen Förderungen, dass in der Führungsebene Frauen fehlen. Es ist wirklich explizit nur auf die politische Tätigkeit reduziert. Und da frage ich mich, wieso haben die es nur auf es reduziert? Wenn ihr ja alles abdeckt haben möchtet. Und dann, wenn man etwas so spezifisch eintut, dann tun die ja euch auch keinen Gefallen damit. Und darum finde ich einfach, der erste Absatz, Mann und Frau sind gleichberechtigt, langt. Und alles andere muss, wie jetzt zum Beispiel über die Hohe Quote, das initiiert hat, mit Werbung und mit Kampagnen muss das antrieben werden. Man kann Frauen und nach dem Einfügen von dem Zusatz im Verfassungsartikel nicht dazu zwingen, dass sie sich engagieren. Und es ist einfach so. Und man kann dann auch nicht, wenn sie sich engagieren, aufgrund vielleicht nicht vorhandener Qualifikation, sowohl Männer oder Frauen, einfach zwingen, dass die Politik mehr von diesen Personen aufzunehmen hat.
Nein, aber ich glaube nochmal, das haben wir schon mal diskutiert. Es gibt mehr als genug Frauen, die sich eigentlich gern politisch engagieren täten, nämlich etwa 3000, wie ich gesehen habe.
Entschuldigung, aber Remo, dort muss ich dich unterbrechen.
Viele Frauen konnten nicht.
Du siehst immer, die Frauen haben das Problem, dass sie Familie und Beruf nicht unter einen Hut bringen können und zusätzlich noch Politik. Aber das gleiche Problem haben auch Männer. Männer schaffen vielfach 100%. Und ich finde es... Es darf nicht eine Ausrede sein, wenn sich eine Frau engagieren will, dass sie sagt, ja, ich habe Familie, ich habe Beruf, ich habe einen Beruf, ich kann mich darum nicht engagieren. Und so wie du das jetzt ausdrückst, siehst du, ich weiß nicht, von wo die Studie mit diesen 3000 Interessierten, ich meine, es ist schnell angekrützelt, aber wenn man in einer Findungskommission ist und Frauen sucht, und es gibt auch Teilzeitfrauen, die man gefragt hat, und man hat ganz, ganz viele Frauen immer gefragt, man kann sie nicht zwingen, ich sage es nochmal. Auch wenn man die ganzen Möglichkeiten schafft, letztlich kann man eine Frau nicht zwingen. Und vor allem kann man die Wählerinnen und Wähler nicht zwingen, um eine Frau zu wählen. Es zählt immer noch Qualifikation bei Mann und Frau, und das ist Demokratie.
Selbstverständlich, aber ich weiß nicht, wie du auf das kommst, respektive jetzt verknüpfst mit der Initiative, das ist überhaupt nicht das, was wir sagen. Wir schauen es jetzt auf Frauen bezogen an, aber es betrifft auch Männer. Oder? Und die profitieren davon, wenn man die Rahmenbedingungen so verändert, dass es einen vereinfachten Zugang gibt.
Aber wenn du die Rahmenbedingungen ändern willst, dann führt das dazu, dass man einfach das Milizparlament abschaffen muss. Weil es ist der grösste Grund, oder ja, der Grund, wieso viele Männer und Frauen sich nicht politisch engagieren möchten. Weil einfach neben dem Beruf das nicht möglich ist. Dann muss man vom Milizparlament wegkommen.
Das ist ein falscher Umkehrschluss, das möchte ja niemand.
Ja, aber wie willst du den Männern ermöglichen, wie willst du den Frauen denn ermöglichen? Wenn du siehst, Frauen können nicht in Politik, weil Vereinbarkeit Familie und Beruf nicht passt, ja, ist sicher ein Grund. Aber wenn man es zu lösen bringt, es heißt doch, es impliziert doch dann nicht, dass sich viel mehr Frauen zur Verfügung stellen.
Doch, natürlich. Weil wir, und das ist die Zahl, die ich vorhin genannt habe, von diesen 3'000 Franken, das ist eine Untersuchung vom Liechtenstein-Institut. Also ich basiere jetzt einmal auf dem und nehme das mal an, dass das korrekt ist. Oder? Also wieso sollen wir 3'000 Frauen haben, die sich grundsätzlich interessieren, und 4'500 Männer ungefähr, Grössenordnung? Und wir finden fast keine Frauen, aber bei den Männern geht es.
Ja, aber das liegt doch an den Frauen denn. Ich meine, aber es kannst du nicht verfassungsrechtlich erzwingen, dass sich Frauen mehr interessieren oder mehr engagieren.
Von dem redet ja gerne.
Mal, weil ihr möchtet ja die Verfassung anpassen.
Wir möchten die Verfassung insofern anpassen, dass die Frauen, die sich interessieren,
dass eh nicht neu kommt.
Nein, dass man fördert.
Aber wie fördern?
Richtig, das ist dann die nächste Diskussion. Die haben wir gerade vorher gehabt.
Es tun aber im Landtag oder der Regierung auferlegen. Natürlich. Und das finde ich, das ziehen die euch aus der Verantwortung.
Nein, wir sind sehr gern bereit, um dort mitzuschaffen.
Ja, aber die bringen Vorschläge.
Die Legislative, die gesetzgebende Organe haben wir klar definiert. Das ist der Landtag, wo dafür zuständig ist. Natürlich kann er das zusammen mit der Gesellschaft machen, muss er schlussendlich dann noch definieren. Oder? Mhm. Und es ist nicht an einer Gruppe oder so, die konkrete Massnahmen machen. Das hätte man machen können, selbstverständlich. Aber es ist eine andere Strategie, das hätten wir nicht machen wollen.
Aber dann nehmt ihr euch wirklich aus der Verantwortung und sagen, der Landtag oder die Regierung hat entsprechende Gesetze, sagen wir auch drinnen, Gesetze zu machen, zu schauen, dass es neue Gesetze gibt, wo mehr Frauen in Politik kommen können. Und wie sieht denn so ein Gesetz aus? Das möchte ich einfach mal wissen. Wie sieht eurer Meinung nach so ein Gesetz oder ihr schreibt auf einer Verordnung, wie sieht das so eine aus?
Das wird in einer Diskussion müssen diskutiert werden. Wie stark, welche Massnahmen sind die richtigen, welche nicht. Das ist aber nicht Bestandteil von der Initiative. Ich glaube, wir haben viele Jahre jetzt Zeit gehabt. Die Diskussion haben wir ja schon lange. Oder? Also die hat in den 80er Jahren angefangen. Und es ist immer noch nicht sehr viel passiert. Oder?
Ich glaube, bei einem Punkt sind ihr euch einig. Und zwar, dass es ein Auftrag ist, ein Gesetzgeber, oder? Wenn man sie Verfassung schreibt. Und du siehst dann, Gunilla, das heißt, sie ziehen sich aus der Verantwortung. Und du siehst, es ist nichts passiert. Und dort möchte ich noch kurz anknüpfen. Es ist ja schon so, dass auf dieser Ebene eigentlich jetzt rein vom Staat aus nicht wirklich etwas passiert ist die letzten Jahre. Und vor allem auch nicht die letzten 3 Jahre, wo jetzt du im Landtag warst, Gunilla. Weißt du nicht wirklich, wo der Landtag von sich aus kommt, wenn du siehst, es braucht es nicht in der Verfassung. Müsste nicht aus dem Landtag raus eine Partei kommen mit einem Vorstoß, wo sie sagen, wir wollen jetzt etwas in diese Richtung bewirken.
Ja, aber man hat ja schon viel bewirkt, indem man, wo man für die Gemeinderatswahlen, hat man nur Frauen gefragt, die ersten paar Monate. Und mehr kann man ja nicht machen. Wenn man dort schon an Grenzen stößt und man keine Frauen findet, dann kann man das auch nicht verfassungsrechtlich durchsetzen. Heutzutage ist jeder Frau staatsfrei, um sich politisch zu engagieren. Ob sie dann gewählt wird oder nicht, es ist dann ein demokratischer Entscheid und er kann man den Leuten nicht aufzwingen. Und das ist der Unterschied, ein grosser Unterschied.
Wenn ich da gerade schnell dazwischen gehe, ich glaube, ich muss es insofern ein bisschen präzisieren, das ist also ein bisschen ein Irrglaube, der immer noch umschwirrt. Niemand will die Wahlfreiheit einschränken. Nein, das will niemand. Ich weiß nicht, wie man aus einer Förderung für ein ausgewogenes Verhältnis eine Wahleinschränkung folgen kann. Aus der Förderung kann die Wahlfreiheit ist nach wie vor im Gegenteil. Es ist keine Wahleinschränkung, wenn eine Sensibilisierung im Vorgang von einer Wahl stattfindet.
Ja, Moment, muss ich jetzt einhaken, weil es steht ja nicht von Sensibilisierung. Und das ist schon, weil du siehst, es gibt niemanden. Also es gibt sehr wohl einige, die sich geäussert haben in Leserbriefen, die einfach Angst haben, dass man auf die Grundlage von dem nachher sieht, wenn alles nicht tut, wenn quasi... Wir haben jetzt den bezahlten Elternurlaub, dort nicht. Wir haben das Milizparlament abgeschafft, von mir aus, dort nicht. Wenn jetzt alles nicht funktionieren täte, dass man am Schluss sagen könnte, ja, aber hey, dann müssen wir eine Quote machen, weil ihr habt euch verpflichtet, um die ausgewogene Vertretung zu fördern. Es ist so eine Angst, die umgeistert, die man schon sehr wohl hat können vernähen, so in der Öffentlichkeit. Und ihr habt eben dort ganz spannend, ihr habt gesehen, es ist sogar das Gegenteil der Fall. Es ist die Quotendiskussion sei den ad acta gelegt. Also das ist wirklich mit dem Artikel, den quasi erledigt sein Erbsprung, Erbgedankengang, habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum ist eine Quotendiskussion erledigt? Warum wird es garantiert keine Quote geben, wenn man das jetzt in die Verfassung geschrieben?
Ich probiere es nochmal. Also ganz wichtig, glaube ich, für Zuhörerinnen und Zuhörer ist, dass es nicht darum geht, eine Quote zu installieren. Wenn man den Text liest, da steht nie das Wort Quote drin. Es geht darum, dass es eine Förderung gibt, für ein ausgewogenes Verhältnis. Also, dass Gesellschaft, Regierung, Parlament, Parteien, die politischen Gremien verpflichtet würden, ein ausgewogenes Verhältnis zu fördern, mit Massnahmen, die man noch diskutieren kann. Und es steht nicht drin, es muss eine Quote sein. Also das möchte ich wirklich noch
festhalten. Es ist klar, damit das wirklich nein, es ist ganz einmal, klar, es steht
das
nicht.
Das geistert schon immer rum, das haben wir schon x-fach im Prinzip widerlegt, dass dem nicht so ist.
Aber halt widerlegt, ihr habt einfach gesagt, der Satz hat mich dort überrascht, sie haben geschrieben in einem Leserbrief, denn die Quotendiskussion ist künftig vom Tisch.
Ja, angenommen, die Initiative wird angenommen, die Verfassungsergänzung passiert. Ich denke, wir da am Tisch können uns vorstellen, respektive wissen, oder? Und das war so das Intensivkomitee und alle anderen Gremien rundum, dass eine Quotendiskussion später zwar lanciert werden kann, wenn das jemand machen möchte, und ich denke, das ist schon Demokratie, auf das sind wir auch stolz, dass wir relativ tiefe Hürden haben, dass ein Gesellschaftsteil etwas lancieren kann, wenn sie Lust haben, aber es muss angenommen werden schlussendlich vom Volk, und dort sind wir uns alle doch einig, dass dem sicher nicht passieren wird. Und darum ist das so zu interpretieren, dass die Diskussion nach dem Quote erledigt ist, insofern, als dass es Massnahmen sind, also der Landtag, die Regierung und das Volk, die nachher Massnahmen diskutieren wollen. Und welche Massnahmen dort rauskommen, das ist offen jetzt noch und soll offen sein.
Aber wieso der Verfassungszusatz? Das wenn kann so man doch passiert. Er passiert und mit dem Zusatz passiert dort nichts anderes. Und sonst musst du mir sagen, was ich konkret denn ändern kann, wenn der Zusatz drin steht, was nicht jetzt schon möglich ist mit anderen Vorstössen.
Dann sag mir, welche Vorstösse das sind und
nein,
welche
musst eben du mir sagen.
Und in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt worden sind. Das ist ja das Problem, das wir sagen. Uns macht man den Vorwurf, dass das nichts bringt, wenn man das in die Verfassung nimmt. Man muss das auf anderem Weg machen. Was wir bis jetzt versehen, ist, dass nichts passiert ist. Also nichts
es
ist
schon nicht.
Passiert. Es ist
es
schon passiert, aber nicht so viel. Ich habe zwei, drei Beispiele gebracht, die gesagt haben, dass es eben nicht passiert ist im grossen Maßstab so, dass man wirklich sagen kann, wir haben ein ausgewogenes Verhältnis. Und wenn wir unseren Landtag anschauen mit drei Frauen von 25, dann ist das für mich kein ausgewogenes Verhältnis.
Aber es ist der Wille vor Bevölkerung, dass das so aussieht. Es bildet der Wille vor Bevölkerung ab. Und das kann man nicht ändern.
Doch, das kann man insofern ändern. Nicht, dass es der Wille ist. Nochmal, ich hatte vorher erläutert, dass es nicht darum geht, dass niemand will eine Wahlfreiheit einschränken, sondern es geht darum, dass man den Wähler, bevor sie wählen, Informationen zukommt und sensibilisiert, damit sie ihre Entscheidungen neue Impulse einflüssen.
Aber es kann man ja mit Mentoring oder mit Unterstützungshilfen machen. Aber für uns braucht es keinen Verfassungsartikel. Aber ich meine, du kannst Frauen unterstützen in anderer Hinsicht. Also man kann sagen, ja, bei den Landtagswahlen 2017 sind Frauen untervertreten. Es ist ein Fakt, das bestreitet auch niemand. Aber die Diskussion, die nachher gefolgt ist, auch mit der Gründung des Vereins Quote, hat vielen Wählerinnen und Wählern erst bewusst gemacht, was sie da angestellt haben bei den Wahlen. Und die sehr guten Resultate der Frauen in den Gemeinderatswahlen haben dann ja klar gesagt, wenn man Herr und Frau Lichterstein darauf aufmerksam macht, auf so einen Missstand, dass sie der dann auch korrigiert. Ich kann auf Falschschläge und die kommenden Landtagswahlen sehen wieder gleich aus. Aber für mich ist zielführend bei dem, was wir ja herausgefunden haben, dass wir beide das Gleiche wollen, nicht eine Änderung in der Verfassung, sondern zum Beispiel wie in der Schweiz Helvetia Ruf, wo ja wirklich sehr Erfolg.
Das haben wir ja auch in der Vielfalt in der Politik.
Genau.
Aber dort ist, glaube ich, halt auch ein Punkt, oder? Also wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwo etwas verankern, man möchte irgendwo etwas staatlich haben. Also, bei der Vielfalt in der Politik ist es ja so gewesen, dass eine, wo sie sich gegründet haben, zusammengetan haben, haben sie angefragt, ob sie Unterstützung haben können beim Land. und bei den Gemeinden. Und dort war es eine starke Abwehrhaltung umeinander. Also die Regierung hat argumentiert, man hat schon genug Strukturen, die das alles macht, was die machen wollen. Und wir dann, wenn überhaupt, geben wir irgendwie ein Projekt bezogen, etwas. Jetzt haben sie, glaube ich, für etwas einen Beitrag bekommen. Aber es ist schon sehr zurückhaltend vom Staat aus, mal, ich sage jetzt mit der aktuellen Regierungskonstellation zumindest, dass es dort eher weniger gibt. Und dort muss man natürlich sagen, wenn man jetzt in einer Verfassung stehen hätte, wird gefördert, dann könnte man kommen, können sie auf etwas berufen, oder? Haben wir dort nicht ein Problem, Gunilla, dass das
wir zu
wenig gegeben wird? Also dann Organisationen zu wenig gestützt werden.
Ich kann dir nicht sagen, wie die Finanzierung ausschauen. Also dort müsstest du einen Regierungsrat oder Regierungschef fragen. Aber was sehr ist, und das haben wir herausgefunden, wir sind uns einig, dass die Förderung muss gemacht werden. Aber eben, man kann das auch anders auf einem anderen Weg herbringen. Es ist sehr gut, dass die Organisationen, dass es die gibt, die machen auf die Problematik aufmerksam, machen immer wieder darauf aufmerksam, und das schätze ich auch sehr. Aber wie eingangs habe ich ja schon gesehen, wir müssen an den Teilzeitstellen arbeiten, wir müssen an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf arbeiten. Für das ganze Spektrum braucht es aber nicht den Zusatz der Verfassung. Und das ist meine Meinung. Es kann sein, dass alle anderen anders denken, aber das ist meine Meinung, die ich vertrete.
Was natürlich akzeptiert wird, selbstverständlich. Darum hocken wir da, es ist interessant, der Austausch. Wir sagen einfach, es kann nicht sein, dass das alle 4 Jahre oder alle 2 Jahre von so privaten Institutionen gemacht werden muss, wo extrem viel Zeit investiert haben, Geld investiert haben vor der letzten Gemeinderatswahl für die Sensibilisierung und dann das Resultat rausgekommen ist. Oder? Unser Ansinnen ist eben ähnlich wie dazumal beim Wahlrecht und bei der Gleichstellung, dass man das festschreibt, dass das zu einer Staatsaufgabe oder gesellschaftlichen Aufgabe wird.
Okay, ich glaube zumindest der Punkt ist klar, aber das Problem, das wir glaube ich schon auch noch haben, ist der Satz, den ihr in die Verfassung schreiben wollt, sieht allen irgendwie ein bisschen etwas anders. Befürworter wie Gegner haben dort jetzt ganz unterschiedliche Ideen, was es für Konsequenzen haben könnte oder eben auch nicht. Darum möchte ich es jetzt am Schluss einmal noch von einer anderen Seite her probieren. Was ist der schlimmste Fall für euch? Also aus deiner Sicht, Remo, wenn die Initiative abgelehnt wird, und aus deiner Sicht, Gunilla, wenn sie angenommen wird, was ist denn der schlimmste Fall, der eintreten könnte?
Also der schlimmste Fall für mich ist, wenn der Verfassungszusatz angenommen wird und man kann daraus ableiten, dass man eine Art Quote dann einführen kann.
Und Remo, was ist, wenn man sieht, das wird abgelehnt, was bedeutet das auch für die künftige Diskussion?
Der schlimmste Fall, wenn es abgelehnt wird, ist, dass wir im Status quo verharren und trotzdem keine Weiterentwicklung haben, obwohl man eigentlich einen sehr breiten Konsens hat, dass man weitermachen soll.
Dann lassen wir es an dem Punkt jetzt einmal gut sein. Die Landtagsdebatte zur Initiative Halbe-Halbe steht, wie schon angetönt, im März-Landtag an. Und von nahe nach kommt es bald zu einer Volksabstimmung. Danke vielmals, Gunilla. Danke vielmals, Remo, für die angeregte Diskussion. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben daraus ein bisschen etwas mitnehmen können. Ich wünsche jetzt allseits noch einen schönen Sonntag.
Das Radio L Sonntagsgespräch.